Für mich sind Kundenbeziehungen einfach immer eine Art Tanz.
Dann schwingen wir uns doch gemeinsam aufs Tanzparkett in dieser Episode von Sound of Customers. Hast du Lust, ein kleines Tänzchen mit uns zu wagen?
Es ist ein Vor und ein Zurück, es ist ein Wiegen, es ist ein Schneller, es ist ein Langsamer. Es ist so dieses von der ersten Aufforderung zum Tanz, was bei uns halt so die Einreichung von, also die Aufforderung zur Einreichung einer Offerte ist, bis zum ersten Tanz, den man da gemeinsam wagt, passiert ganz viel, da passiert ganz viel Zwischenmenschliches, da passiert ganz viel an Chemie. Und darum geht es für mich bei Kundenbeziehungen.
Gleich werden deine Ohren Augen machen. Nicht nur, weil du wunderschöne Musik hören wirst, sondern auch viele Einblicke in eine außergewöhnliche Branche bekommst. Alles dreht sich dabei um den Tanz mit den Kunden.
Wo macht Sinn, die extra Meile zu gehen und wo ist es einfach nur klassisches Handwerk, das sauber umgesetzt werden muss?
Herzlich willkommen bei Sound of Customers.
Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps.
In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen.
Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra,
Barbara.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Sound of Customer. Und bei mir werden heute tatsächlich Kindheitserinnerungen wahr, weil ich dieses Instrument, über das wir heute sprechen werden, selbst erlernt habe. Zwar nicht in dem Umfeld, in dem wir heute gehen werden, sondern es war auf eine ein bisschen modernere Art und Weise, aber das werden wir gleich auflösen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir heute einen Gast begrüßen dürfen, der aus der Schweiz zu uns gekommen ist, obwohl sie gebürtige Steinerin ist. Und tatsächlich, man glaubt es kaum, dass es sowas natürlich auch gibt, die kaufmännische Leitung und Geschäftsführung von Orgelbau Kuhn ist. Ich freue mich sehr, dass Anna Demmerer heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Anna, und jetzt kann ich es auch auflösen. Also ich habe jetzt nicht Kirchenorgel in dem Sinne gelernt, aber es gibt ja diese Hammond-Orgels, also diese moderneren Varianten, die aber auch zweistöckig sind und wo man mit den Füßen noch spielen darf oder muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer ein bisschen gequält damit. Also ich fand es sehr herausfordernd, mit beiden Händen und Füßen zu spielen und hatte dann auch noch so einen Lehrer, der so ganz hausbackene Stücke mit mir eingelernt hat. Und heute denke ich mir aber, wenn ich in eine Kirche gehe und ich sehe diese mächtigen Orgeln, dass man denkt, boah, wenn ich es ein bisschen besser könnte und mich dorthin setzen dürfte, dann wäre das großartig.
Ja, das mit den Händen und Füßen, hat ein Klassenkollege hat einmal zu mir gesagt, Anna, das ist das perfekte Instrument für dich. Du redest mit Händen und Füßen und du kannst auch bisschen spielen.
Absolut, genau. Und Gehirnhälften werden auch super vernetzt miteinander.
Genau.
Okay. Also ich freue mich auf den Podcast heute mit euch beiden, mit zwei Orgelspielerinnen. Da kann ich also tatsächlich nicht mithalten, aber ich freue mich schon total drauf, was ihr da auch erzählen werdet. Anna, da möchte ich gleich ein bisschen einhaken bei dir. Wie bist du denn zum Thema Orgelbau oder in das Unternehmen Kuhn gekommen?
Von der Ausbildung her bin ich nicht gelernte Orgelbauerin, sondern habe am FH Joanneum in Kapfenberg Industriewirtschaft studiert. Und da haben auch schon meine ersten Schritte in den Orgelbau kurioserweise angefangen, nämlich im Zuge des Studiums mussten wir ein Praktikum machen im fünften Semester. Und ich habe damals parallel zum Studium das Konservatorium für Kirchenmusik in Graz gemacht. Und da gab es eine Vorlesung, die nennt sich Orgelbaukunde. So. Und dann bin ich da halt in dieser Vorlesung drinnen gesessen und habe mir gedacht, ich könnte doch mal Praktikum beim Orgelbauer machen. Ja, und dann habe ich mit dem Professor gesprochen, was für Firmen da in Frage kommen, wenn man sagt, da hat man auch eine signifikante Größe, das auch Sinn macht. Und eine davon war im Orgelbau Kuhn, wo ich dann meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt habe. Und ich kann mich erinnern, kurz vor Weihnachten kam dann der Anruf, ich habe da zu Hause gewohnt. Die Mama sagt ganz aufgeregt, Anna, dort wird angerufen aus der Schweiz. Aha, ja, spannend. Ja, mehr denn. Und es war mein damaliger Chef. Und der gesagt hat, ja, er könnte sich das vorstellen, ein Praktikum. Ich soll doch mal vorbeikommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und so kam dann dieses fünfmonatige Praktikum im Orgelbau zustande. Ich habe damals eben einen wirtschaftlichen Fokus, weil sonst wäre es von der Uni schwierig gewesen, das anzurechnen. Wir haben damals ein Kalkulationsschema, ein standardisiertes Kalkulationsschema für Orgeln gemacht. Und das ist relativ eine komplexe Angelegenheit gewesen. Ich habe dann Interviews geführt über Parameter, was denn so die Kostentreiber im Orgelbau sind. Und dieses Excel in einer schon weit entwickelten Art und Weise existiert noch heute. Genau, dann habe ich mein Studium fertig gemacht und habe damals eigentlich nicht weiter Optionen gesehen, zurück in den Orgelbau zu gehen und war dann 15 Jahre im klassischen Anlagenbau, Antritts in Graz und dann auch bei Hörbiger in Wien und habe dort eigentlich immer im SAP-Umfeld gearbeitet. Ganz lustig finde ich auch die Story. Ich war eigentlich eine gute Studentin und habe insgesamt in zwei Vorlesungen, waren jetzt nicht so ganz meins. Das erste war eben SAP. Ich habe mir gedacht, damit will ich nie was zu tun haben. Mein erster Job war dann SAP-Projektleiterin. Ja, gut. Da musste ich noch was nachholen. Und das zweite war Prozessmanagement und Organisation, also Unternehmensführung und Prozessmanagement. Und ja, offensichtlich musste ich auch da noch was lernen. In meinem zweiten Job bei Hörbiger war ich da Prozessmanagerin, also hat wirklich klassisches Prozessmanagement gemacht in der Kombination mit Change Management. Und hat ein riesiges SAP-Projekt eingeführt und da war ich eben zuständig für die Prozesse. Ja, und dann kam irgendwann die Kontaktaufnahme aus der Schweiz, dass es halt jetzt schon langsam so in die nächste Generation oder Unternehmensübernahme geht. Und ob ich mir vorstellen könnte, den finanziellen Teil von Orgelbau Kuhn zu leiten. Die Geschäftsleitung. Und so kam das dann, wo mir dachte, ja, was kann passieren? Zumindest kann ich es mir mal anschauen. Ja, das schaue ich mir jetzt seit 4 Jahren an. Mittlerweile eben auch als Miteigentümerin. So ist der Weg in die Schweiz.
Was ich mir schon gedacht habe, Anna, die ganze Zeit, also während du gesprochen hast und unser Podcast heißt ja Sound of Customer.
Ja.
Jetzt habt ihr ja eine ganz, wie soll ich sagen, besondere Zielgruppe. Eine Zielgruppe, die vielleicht nicht alltäglich ist, über die jeder spricht oder die jeder hat, nämlich Kirchen sind eure Zielgruppe. Mhm. Wie umschreibt ihr denn eure Zielgruppe? Wer ist eure Zielgruppe? Und wie kann man sich denn überhaupt euer Geschäftsmodell vorstellen?
Ja, wobei wir das nicht sagen, dass unsere Zielgruppe in erster Linie Kirchen sind, sondern unsere Zielgruppe sind Musiker. Ganz eindeutig. Dass die Orgel in Kirchen steht, ist jetzt nicht per se Zufall. Man muss aber sagen, dass die Orgel im Ursprung kein sakrales Instrument gewesen ist. Es ist nicht immer in den Kirchen gestanden, eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist ganz früh hat das Ctesebios, heißt der Kollege Kassen war ein Grieche, der damals diese Wasserorgel erfunden hat. Und das war immer, wir sagen das in unserem Einleitungsfilm von der Firma immer so schön, sagt, es ist immer gestritten worden, es ist eine Maschine oder es ist ein Musikinstrument. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich beides. Aber am Ende des Tages hat die Orgel dann irgendwann diesen Weg in die Kirche gefunden und rein von der Akustik, muss man sagen, ist sie dort richtig gut aufgehoben, weil die Akustik ist nämlich einfach in Sakral, also in Kirchen, wahnsinnig toll und ich finde auch meistens die Atmosphäre. Aber unsere Kunden sind auch Konzertsäle, natürlich Tonhalle ist unser letztes Instrument, aber ich komme gerade letztes Wochenende von einer 20-Jahr-Jubiläum aus der Philharmonie in Essen. Also auch Konzertsäle sind unsere Zielgruppe oder unsere Kunden. Oder Musikhochschulen, wo über Instrumente oder Vorspielinstrumente gebaut werden. Die kirchliche Situation, ja, die ist natürlich schon ein valides Thema oder ein Thema, das uns zunehmend beschäftigt, weil halt trotzdem Orgeln in Kirchen stehen. Vor allem, was, glaube ich, in der Zukunft ja nochmal spannend werden wird, ist das Thema Neubauten von Instrumenten, weil im Moment doch mehr Kirchen geschlossen werden als neue gebaut, so ganz plakativ gesagt. Von der Haltung der Instrumente ist es ein bisschen anders, weil einfach de facto jede Kirche eine Orgel hat. Und die muss schon erhalten werden. Und das machen die meisten Gemeinden auch, weil da wurde viel zu viel Geld ausgegeben, um zu sagen, ich lasse mir jetzt zusammenfallen. Und um den Pflegebereich, also Service, Orgelpflege, da schauen wir eigentlich relativ optimistisch in die Zukunft. Und interessanterweise, auch wenn man immer mehr von Kirchenschließungen hört, aber wir haben im Moment unglaublich viele Anfragen und auch Orgelneubauten, die in der Pipeline sind. Also ich glaube, die Zusammenführung von Kirchen hat einfach den Effekt, dass man sagt, es gibt nicht in jeder Kirche Orgel, aber die Hauptkirchen, da wird dann schon nochmal darauf geachtet, dass da gute Instrumente sind. Und am Ende des Tages ist es auch für die Kirchengemeinden eine Möglichkeit, gute Organisten zu bekommen, weil guten Instrumenten spielt man doch lieber.
Nur um eine Orientierung zu bekommen, wie viele Orgeln baut ihr pro Jahr und wie viele serviciert ihr, dass man da so eine Ordnung bekommt?
Also im Grunde versuchen wir immer einen Neubau in der Werkstatt zu haben und wir bauen an einem Instrument jetzt mittlerer Größe, also einer Chororgel mit ungefähr 21 Registern. Das ist so mittlere Größe, würde ich behaupten, also klein bis mittel. Bauen wir ungefähr in der Werkstatt ein halbes Jahr und wenn es so in Richtung 50, 60 Register geht, dann geht es ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und wir haben insgesamt 35 Mitarbeiter und entsprechend. Und nachdem im Orgelbau trotzdem fast 80% ist Handarbeit. Und entsprechend lang dauert es dann halt auch, diese Handarbeit auszuführen. Und
man kann sich kaum von diesem Stück dann trennen zum Schluss, oder? Also ich stelle mir vor, wenn man so ein halbes, dreiviertel Jahr dran baut.
Ja, schon, aber es macht schon was. Also wir haben jetzt vor zwei Wochen haben wir Orgeleinweihung gehabt, wenn man dann vor diesen fertigen Instrumenten steht und man weiß, wie viel, oh Gott, was man da durchgemacht hat in der Werkstatt und wie man gerungen hat und diese beste und schönste Lösung. Das macht was mit den Mitarbeitern und das macht aber auch was mit den Menschen, die drauf spielen und die es hören. Mhm. Und in der Orgelpflege haben wir 1500 Instrumente in Pflege. Also das heißt, es ist so ein Pool, wo wir 6 Leute, Außendienstmitarbeiter, die circa einmal pro Jahr an die Orgel gehen und diese Warten pflegen und stimmen. Das sind 1500 Instrumente.
Mhm. Anna, wenn ich dir so zuhöre, dann erkenne ich schon sehr viele Parallelen. Ich denke jetzt zum Beispiel ans Aufzugsgeschäft, wo es auch darum geht, Neubau versus oder auch zusätzlich Servicierung, Wartung dieser Aufzüge. Und bei vielen Unternehmen hat sich auch deutlich verlagert, also dass die Service- oder die Wartungskomponente immer wichtiger wird, oft ein größerer Bestandteil in der Wertschöpfung ist als jetzt der Neubau. Wie verhält sich das bei euch?
Ganz extrem. Also wenn man sagt, wir haben Instrumente, das ist eine Frage von der Barbara, wie lange bauen wir in einer Orgel? Also jetzt bauen wir in einem großen Instrument 1 bis 1,5 Jahre. Und ein Instrument hat eine durchschnittliche Lebensdauer von irgendwie 100 Jahren. Also das heißt, und in dieser Zeit, also alles, was nach dem Bau des Instruments ist, ist Pflege. Und entsprechend ist dieser Hebel bei uns noch einmal natürlich extrem hoch, weil einfach durch die Langlebigkeit des Produkts. Genau, also das ist unser, also das Hauptgeschäft oder der Sockel sozusagen unseres Geschäftes ist definitiv die Orgelpflege.
Okay, die Orgelpflege. Mhm. Jetzt hätten wir wahrscheinlich noch sehr viele Fragen an dieser Stelle, aber jetzt reden wir schon so viel über Orgel und du hast schon über Akustik gesprochen und jetzt sind wir natürlich auch ganz, ganz neugierig, welchen Sound du uns mitgebracht hast, Anna. Und ich glaube, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um damit zu starten oder den jetzt einzuspielen, weil dann kriegen wir noch mehr Gefühl für all das, was du uns jetzt gerade auch erzählt hast. Und hören wir uns doch einmal gemeinsam das an. Wow, wir haben jetzt eines eurer Produkte gehört, das höchstwahrscheinlich auch sehr lange in der Werkstatt verbracht hat. Aber Anna, bitte erzähl uns was darüber.
Ja, genau. Also das ist zugegeben, über diese Frage habe ich sehr lange nachgesonnen. Ich habe mich auch ein bisschen herausgefordert gefühlt aus der Musikbranche gekommen. Da kann man jetzt nicht 0815 bringen. War für mich aber nicht klar, dass es Orgelmusik sein wird. Letztlich habe ich mich aber für Orgelmusik entschieden. Und zwar ist es ein Stück von Camille Saint-Saëns. Ein französischer Komponist und auch selbst Organist. Und das Stück nennt sich Danse Macabre. Und gespielt ist es eben auf unserer Tonhalle Orgel in der Tonhalle Zürich. und sicher eins der schönsten Instrumente, die wir in der letzten Zeit gebaut haben, einfach was die, nicht nur die Größe, sondern einfach auch den Farbenreichtum betrifft. Ganz ein tolles Instrument, auch sehr toll gespielt von Tobias Willi. Ja, also was habe ich mir bei dem Stück gedacht? Wir reden ja von Kundenbeziehungen. Und für mich sind Kundenbeziehungen einfach immer eine Art Tanz. Es ist ein Vor und ein Zurück, es ist ein Wiegen, es ist ein Schneller, es ist ein Langsamer, es ist so dieses von der ersten Aufforderung zum Tanz, was bei uns halt so die Einreichung von, also die Aufforderung zur Einreichung einer Offerte ist, bis zum ersten Tanz, den man da gemeinsam wagt, passiert ganz viel, da passiert ganz viel Zwischenmenschliches, da passiert ganz viel an Chemie. Und darum geht's für mich bei Kundenbeziehungen und vor allem im Orgelbau, was so intensive Projekte sind. Wir reden mit Künstlern, wir reden mit Leuten, die im Allgemeinen sehr, sehr spürig sind. Und entsprechend oder muss unser Ziel sein, diese emotionale Komponente zu erreichen. Und der Tanz ist einfach auch, wenn man sich so erinnert, vielleicht, ich weiß nicht, so den ersten Tanz, dann ist man total aufregend und so. Und immer danach die Frage, ja, was wird denn jetzt aus dem Tanz? Da gibt's dann das erste Date oder nicht? So kommt mich die nächste Runde oder doch nicht? Und deshalb finde ich diesen Vergleich des Tanzes und dieses Stück hat einfach so viele Facetten von sehr zurückhaltend, von sehr virtuos, von laut und aufdringlich. Und so ist es in einer Anbahnung von einer Offerte oder von einem neuen Instrument passiert genau all das. Und makabre ist es einfach deshalb, weil es ist ja auch ein Spiel und es ist ja auch so diese, wie auch so in jedem Beginn einer Beziehung, es ist immer ein bisschen Show und es ist ein bisschen Strategie und Taktik und man weiß nie so genau und man hat Ahnung, man hat ein Gefühl und makaber ist es, glaube ich, auch deshalb, weil gerade im Orgelbau, es laufen so viele Stunden in der Stellung einer Offerte, das ist unvorstellbar. Am Ende des Tages, wenn man eine Offerte abgibt, hat man mehr oder weniger ein fertiges Instrument liegen, wo richtig viele Stunden reingelaufen sind. Da hat man eine Idee, wie das ausschaut, da hat man Konzepte, Orgel, man hat es durchkonstruiert, aber man ist sehr weit. Und wenn man dann den Auftrag nicht bekommt, was natürlich auch passiert, dann laufen da makaber viele Stunden rein, die man nicht bezahlt bekommt. Und deshalb ist das schon sehr stark für mich, dieses Stück und der Titel des Stückes einfach diese Kundenbeziehung widerspiegeln.
Diese Metapher mit dem Tanz, wirklich sehr, sehr schön und kann es total nachvollziehen und auch diese emotionale Komponente. Wie gestaltet denn ihr dann den Tanz mit euren Kunden? Oder wie, jetzt könnte man vielleicht sagen, also jemand, die Alexandra hat den Vergleich gerade gezogen mit einem Aufzugsbauer, jetzt könnte man das natürlich sagen, die Orgel per se ist ja schon Emotionalität und ich kann durch die Musik Emotionalität herstellen. Aber wie schafft ihr es, dass ihr diese Emotionalität zu euren Kunden oder Neukunden aufbaut, diese Beziehung gestaltet?
Kommt ganz darauf an, wie viele Möglichkeiten auch geboten wird. Häufig sind es sehr anonyme Ausschreibungen, vor allem wenn es um EU-Gelder geht, dann darf man mit niemandem sprechen und niemanden sehen und überhaupt gar nichts. Dann ist es sehr schwierig, dann ist es sehr viel Tappen im Dunkeln. Wenn man mit dem Kunden, entweder wenn man ihn kennt oder wenn man zumindest eine Möglichkeit hat, rauszuspüren, was ist denn dem wichtig, also mit dem Musiker der Gemeinde, wofür wird die Orgel eingesetzt, was wollen die mit dem Instrument erreichen, wenn wir es schaffen, da ein Gefühl zu bekommen, dann gelingt es uns auch wesentlich besser, darauf einzusteigen oder versuchen, da Lösungen zu bringen. Und die Orgel, die wir vor 2 Wochen eingeweiht haben, ist, glaube ich, eins der Beispiele, wo uns das vielleicht auch eher zufällig, aber wahnsinnig gut gelungen ist. Und zwar war das wir haben gewusst, das ist durch einen Spender finanziert und wir haben die Information bekommen, der hat sein Geld mit Patenten in der Licht- und Glasherstellung gemacht. Und wir haben uns dann überlegt, ja, Licht, schwierig, aber mit Glas, wir könnten da was mit Glas machen. Und haben dann im Entwurf in unserem Design Glaselemente eingebaut in die Orgel. Also dann so Türmchen oben, die waren aus Glas. Wir haben in der Mitte so ein Glaskreuz reingemacht und haben damit die Herstellungsmethode gewählt, deren Patent auf den Spender zurückgeht. Und damit haben wir natürlich eine wahnsinnige Emotionalität erreicht. Also wir haben, das war denen wichtig, die hätten dieses Instrument niemals finanzieren können ohne diese Unterstützung von dem Spender. Und dass wir da halt einfach auch den so geehrt haben mit unserer Lösung, das hat die halt einfach, ja, da haben wir sie emotional erreichen können. Und dieses Instrument haben wir vor zwei Wochen eingebaut und die haben uns jetzt erzählt, bei uns Konzert sind die Leute beim Konzert Tränen gekommen, weil es so berührt hat. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Und das gelingt einfach mal besser und mal schlechter. Ich glaube, je besser es uns gelingt, die Menschen, die dahinter sind, zu spüren, umso besser gelingt es uns dann auch, Instrumente zu machen, die dir ein.
Also ihr habt dann individuelle Vorlieben oder Besonderheiten von einem Kunden oder von einem Entscheider, sagen wir es mal so, aufgegriffen und konnte das dann in euren Instrument auch weiter umsetzen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen, Anna, du warst ja bei einer unserer Veranstaltungen und hast schon mit uns auch am Podium diskutiert zum Thema Kundenzentrierung und Kundenorientierung. Und da sind unterschiedliche andere Unternehmen dabei gesessen. Da war der KSV 1870 dabei und die Casinos Austria in diesem Gespräch. Und du hast dann einen wunderbaren Aspekt eingebracht. Du hast gesagt, was heißt denn Kundenorientierung oder Kundenzentrierung, wenn das Produkt oft länger lebt als der Kunde selbst, auch im Sinne der Nachhaltigkeit oder auch die Entscheidung, die dann getroffen wird, so wie du es jetzt erzählt hast, aber das Produkt ja selbst darüber hinaus von der Lebensdauer, Lebensspanne dann viel länger auf alle Fälle auch hält. Was macht das mit der Kundenorientierung? Also wo orientiert man sich denn dann? Weil irgendwann wird dieser Spender nicht mehr, ist für dieses Produkt dann nicht, vielleicht nicht mehr so maßgeblich. Was heißt dann in dem Fall Kundenzentrierung für euch?
In dem Fall hat der Spender keine Entscheidungskompetenz gehabt. Also er hat sich dafür entschieden, das Geld zu spenden. Und ich glaube, das war, wenn der entschieden hätte, bin ich mir gar nicht sicher, ob es dann so gut funktioniert hätte. Aber in dem Fall hat sich das Gremium gesagt, das gibt uns eine Möglichkeit, ihn zu ehren. Und deshalb hat es noch einmal eine andere Komponente gehabt. Das ist eine optische Darstellung gewesen. Also bei der Optik und beim Design oder beim sogenannten Prospektentwurf, wie wir das nennen, da sind ja dann der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Was wir so kritisch sehen und um zu sagen, okay, am Ende des Tages muss es in den Raum passen. Am Ende des Tages muss es mit dem Raum, wo die Orgel steht, ein stimmiges Bild ergeben. Bei der musikalischen Seite wird das Ganze schon wesentlich komplexer, weil da haben die Musiker natürlich dann doch relativ konkrete Vorstellungen, meistens. Und da ist immer die Entscheidung, glauben wir, dass es dem Raum gut tut? Glauben wir, dass die Disposition, also die Summe aller Register gut miteinander geht? Wollen wir gewisse Dinge überhaupt einbauen? Wollen wir auf so, vor allem was die Elektronik betrifft, wissend, dass die Lebensdauer von den elektronischen Komponenten ein Bruchteil von dem ist, was die Orgel theoretisch praktisch an Leben vor sich hat, das sehr, sehr sorgfältig abzuwägen. Dennoch kann man nicht sagen, wir bauen nur mechanische Orgeln und der ganze Elektronik-Schnickschnack interessiert uns nicht, weil wir leben trotzdem im 21. Jahrhundert und wir leben in einer Zeit, wo das wichtig ist. Und da ganz sorgfältig abzuwägen, was wollen wir, was glauben wir, dass auch, auf Schweizerdeutsch sagt er, verhebet, also was hält, was langfristig hält und wo, sagen wir, ja, nein, das machen wir nicht. Ganz extrem ist es, also beim Neubau fängt man ja mit einem Konzept wirklich vom Boden an. Da ist es meistens auch eine Spur einfacher. Viel komplexer wird es, wenn Organisten Kunden, also Wünsche äußern, in eine bestehende Orgel neue Register einzubauen, die vergrößern, verkleinern, verändern. Weil wir immer sagen, der Orgelbauer hat eine Idee. Und diese Idee war ein Gesamtkonzept. Und dann sagt man, ja, da fehlt vielleicht ein Register oder nicht. Und dann wird's schwierig. Und dann muss man halt einfach sagen, können wir dahinter stehen oder können wir es nicht? Weil genau das passiert, was die Alexandra gesagt hat. Das kann sein, dass der Organist im nächsten Jahr weg ist. Und dann kommt der nächste Organist und sagt, oh je, doch kein Lieber, die wuchs so mal. Und dann fängt man von vorne an. Also das heißt, wir versuchen für uns Lösungen, nur Lösungen umzusetzen, hinter denen wir auch musikalisch stehen können. Und sonst müssen wir sagen, sonst macht es halt jemand anderer.
Interessant, ja, spannend. Weil du das Thema jetzt so Elektronik auch angesprochen hast, wie sehr spielt denn bei euch Digitalisierung eine Rolle? Also mir ist jetzt gerade so aufgeploppt, weil wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, die zum Beispiel Seile in allen Varianten herstellen und die Seile Informationen digital auch darüber geben sollen, über ihre Dauer, wie lange sie noch, also über ihre Lebensdauer. Also ist das auch ein Thema, dass man sagt, man digitalisiert Orgel insofern, dass das ein Teil des Services ist, weiß ich nicht, dass da irgendetwas permanent misst, die Orgel noch fit oder nicht ist. Also ich bin jetzt total alleine, darum weiß ich nicht, was ich sagen soll. Aber welche Rolle spielt Digitalisierung bei euch?
Das machen wir im Grunde nur mit der Temperatur und das ist relativ einfach.
Ja.
So wie einfach immer, dass die Temperatur gemessen werden muss, weil man bei Orgeln einfach entweder Nässe-Schäden in Form von Schimmel hat oder dass Dinge verkämmen oder noch viel, viel gefährlicher Trockenschäden, wenn Holz reißt. Also das ist unsere permanente Messung, die wir unseren Kunden anschicken. Da gibt es halt wirklich digitale Lösungen, wo ganz viel Messpunkte in der Orgel gesetzt werden und das Ganze dann anhand eines Diagramms rauskommt, weil wir oft Orgeln in Norwegen zum Beispiel haben wir Orgeln und da haben wir Luftfeuchtigkeit von 20% bis 100%. Und beides muss die Orgel vertragen, ohne zu verreißen oder ohne vollständig zu verschimmeln. Sonst nicht. Also sonst spielt diese Art von Digitalisierung bei uns keine Rolle. Bei uns ist es eher auf der musikalischen Richtung. Also das heißt, es gibt sogenannte Setzeinlagen. Das heißt, da merkt sich die Orgel Registerkombinationen, die man dann während dem Konzert per Knopfdruck einfach abrufen kann. Da ja. Und da sind Maschinenkomponenten drinnen sozusagen, die auch eine zumindest so 20, 30 Jahre Lebensdauer haben. Was hat gemacht für die so Spiele mit dem Wind oder so Dinge sind eher, aber auf der Wartungsseite verwenden wir Digitalisierung gar nicht. Okay.
Und es gibt auch keine Selbstspielvariante, weil ich erinnere mich, wir waren einmal bei einem Event von Steinway & Sons und das hat mich persönlich auch sehr überrascht, dass man ja da in diese Musikinstrumente tatsächlich auch schon diese Komponenten einbauen kann und sogar mit einer App ansteuern kann. Also ich möchte jetzt, dass das Gerät spielt ein Stück von den und den Pianisten. Und ja, das war sehr interessant, dass ein solches Instrument auch eine digitale Komponente noch in Verbindung mit einer App zur Verfügung stellen kann. Würde so etwas bei einer Orgel überhaupt gehen?
Wobei man sagen muss, beim Klavier, es gibt diese Selbstspieler schon ganz, ganz lang. Es ist aber früher mit Lochkarten gemacht worden. Das ist irgendwie schon im 19. Jahrhundert, glaube ich, zumindest im 20. Jahrhundert, wo eben diese spielbaren, also es ist einfach eine Lochkarte drinnen, die abgespielt wird und die dann auf die Tasten übertragen wird. Das Gleiche gibt es auch bei Orgeln. Und die Recording-Funktion gibt es natürlich. Das ist sogar was relativ häufig vor allem auch in Konzertsälen oder auch in Kirchen eingebaut wird und hat einfach einen ganz einen großen Vorteil. Akustik in der Kirche oder auch in Konzertsälen kann von einem Ort zum anderen massiv variieren. Vor allem bei größeren Kathedralen, ob wir jetzt da unter der Empore stehen, in der Mitte vom Schiff oder im Altarraum, hat einfach auf den Klang der Orgel einen ganzen krassen Unterschied. Und der Organist hört sich oben an der Orgel sitzend, wenn es nicht ein Fernspieltisch ist, ganz anders, als ihn die Leute hören. Und die Recording-Funktion, also dass man wirklich sagt, es zeichnet die Orgel oder das Gerät, meistens eingebaut in die ganze Chronik, zeichnet auf, was der Organist gespielt hat. Der Organist kann runtergehen und kann Play drücken und kann dann sozusagen seine eigene Registrierung oder das, was er selbst gespielt hat, evaluiert, wie hört sich das im Raum an und kann dann Anpassungen vornehmen. Also die Komponente ist mehr und mehr im Kommen, aus meiner Sicht völlig zurecht.
Also als Unterstützung für den Organisten, um sich selbst anders zu hören und daraus dann sein Spiel zu verbessern.
Ja, genau so ist es.
Schauen wir gerne vielleicht noch einen Moment auch auf das Thema Custom Experience. Also du hast uns ja in Wirklichkeit in die Welt von Custom Experience ja schon eingeführt, auch dass Kundenbeziehung einem Tanz entspricht, emotionale Komponente. Also da sind ja schon viele Elemente drinnen, die bei Custom Experience ja auch wichtig sind. Wenn du jetzt euer Unternehmen völlig neu
gründen könntest, also auf die grüne Wiese setzen könntest, deinem Wissen auch über Kundenorientierung, Custom Experience etc., würdest du irgendetwas anders machen oder anders gestalten oder anders umsetzen oder in der Organisation vielleicht anders machen, um die Kundenorientierung oder Custom Experience noch besser auszuspielen?
Gar nicht sicher, ob ich grüne Wiese dazu brauche. Wir haben uns dem Thema sehr gewidmet, vor allem was den Herstellungsprozess von Orgeln betrifft. Und zwar ist es ja so, dass, eben wie gesagt, das ist Handarbeit. Und man hat einfach am Ende des Tages nur ein gewisses Kontingent an Stunden, weil halt einfach auch nur ein gewisses Maß an Geld vorhanden ist. So, das ist die wirtschaftliche Normalität bei all diesen künstlerischen und emotionalen Komponenten, die die Orgel bildet. Und wir versuchen unseren Mitarbeitern einfach zu sagen, wir haben ein gewisses Kontingent an Stunden und man muss sich überlegen, wo reichen 95%, weil als Schweizer Orgelbauer stehen wir für Qualität, Punkt. Und da können wir, dürfen wir, wollen wir keine Abschnitte machen. Aber es gibt unterschiedliche Teile an der Orgel, wo es der Kunde mehr wahrnimmt und wo es der Kunde weniger wahrnimmt. Beispielsweise, wenn in der Orgel selbst Gangböden drinnen sind, also wo man rumlaufen kann, dann müssen die nicht auf Hochglanz und lackiert und was weiß ich was sein. Aber da, wo es der Kunde wahrnimmt, also wenn er am Spieltisch sitzt, wenn er spielt, wenn er sagt, okay, die Traktur ist schön, also Traktur ist diese Verbindung von der Taste zur Pfeife, das spielt sich gut. Oder ich setze mich an den Spieltisch hin und denke mir, boah, ist der schön. Also so dieses Gefühl zu sagen, das ist mein Arbeitsplatz, versuchen wir unseren Mitarbeitern zu sagen, das ist der Arbeitsplatz des Organisten, ist der Spieltisch. Da geben wir Energie rein, da geben wir 150%. Diese Brille aufzusetzen, wo macht Sinn, die extra Meile zu gehen und wo ist es einfach nur klassisches Handwerk, das sauber umgesetzt werden muss. Also, und das ist nicht nur für uns als Geschäftsleitung oder diejenigen, die beim Kunden sind, sondern das muss präsent sein in jedem einzelnen unserer Mitarbeiter. Jeder, der an der Wobelbank steht, jeder, der wirklich der Handwerker selbst, muss das im Auge haben. Am Ende des Tages ist das ein Musikinstrument. Und am Ende des Tages setzt dir jemand hin und hat entweder das Gefühl oder das Gefühl, jo, auch nett. Und das auch nett ist halt nicht das, was wir erreichen wollen, sondern wir wollen halt schon das erreichen, dass sie da hinsetzt und sie denkt, unglaublich, das spielt sich gut, ich fühle mich da wohl und das hört sich richtig gut an. Und in diese Aspekte, da muss Energie reinfließen. Und in anderen Aspekten kann man sagen, sauber machen, Punkt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz stark hingehen oder wo wir versuchen, wenn unsere Mitarbeiter dann sagen, ja, aber das muss doch auch. Jo, aber nicht 150% für den Gangboden, bitte. Was ein attraktives Beispiel zu bringen.
Perfekt.
In jedem Handgriff den Kunden im Auge haben, was ist für Kunden wichtig.
Anna, jetzt hast du ja eingangs auch erwähnt, dass du vorher in der Industrie gearbeitet hast, auch im Anlagenbau. Ja. Ein bisschen könnte man ja auch sagen, Orgelbau ist auch Anlagenbau im übertragenen Sinne. Es ist schön, dass du diese beiden Bereiche, Branchen jetzt in einer Person bei dir vereinst. Was meinst du denn? Hast du da Parallelen gesehen oder gibt's da irgendetwas, wo du sagst, du weißt, im Anlagenbau in der Industrie ist das so, du weißt jetzt bei euch im Handwerksbau ist das so und so, aber beiden ist gemeinsam das.
Wir mit Menschen arbeiten.
Schön gesagt.
Und das ist eigentlich die verbindende Komponente. Also ich bin den Vorbereitungen ja überlegt, ja, was sagt man, das ist aber der Hauptgrund. Noch, KI einmal ausgeklammert, sind unsere beiden Kunden Menschen. Und das ist in der IT, und in der IT ist es ja das Gleiche. Die haben Ängste, Sorgen, die müssen mit dem System jeden Tag arbeiten. Und ich muss die in ihren Ängsten und ihren Sorgen und ihrer Verzweiflung auch mit Computer, wie wir das, glaube ich, auch alle kennen, ernst nehmen. Und genauso muss ich meine Mitarbeiter ernst nehmen. Als Gesamtmenschen, jetzt nicht nur mit dem Teil, der Leistung bringt, sondern ja, die sind halt einfach auch mit ihren Ängsten, Sorgen und Nöten bei uns in der Firma. Und ich habe einen Kunden, ich habe einen Musiker. Aber wenn die manchmal ein bisschen crazy sind, aber genauso auch die muss ich in ihrem Wesen und als Mensch ernst nehmen. Und das ist für mich die große verbindende Komponente, Da gibt es schon noch mehr, die im Detail ist, aber das ist die große Wienere Komponente. Wir arbeiten hier und dort mit Menschen. Super. Ich glaube, das sollte man schon mal nicht vergessen.
Stimmt. Anna, was ist dir persönlich in einer Kundenbeziehung wichtig? Also du bist ja selbst auch Kundin.
Ja.
Also hast du irgendwo besondere Erlebnisse gehabt, wo du gesagt hast, wow, da wirst du auch als Mensch wahrgenommen, oder hast du in dein Beispiel, das du mit uns teilen möchtest?
Ich habe vor kurzem, also es war jetzt nicht in einem Kaufprozess, sondern in der IT, also wir haben einen IT-Partner gewechselt und waren aber mit unserem vorigen total glücklich, der hat nur die Netzwerkabteilung aufgelassen und haben dann vor 2-3 Monaten auf digitale Telefonie umgestellt. Und dann ist die Firma gekommen, hat das implementiert und plötzlich läutet mein Telefon. Läutet mich unser IT-Provider an und sagt, ja, Sie haben da Monitoring gesehen, bei uns im Netzwerk sind irgendwie komische Sachen, da werden Eingänge gesucht, ob wir da gerade am Werken sind oder ob da was schwierig ist. Und ich war gedacht, unglaublich. Also ich habe ihm dann erklärt, wir machen da gerade Einführung von digitaler Telefonie. Aber da habe ich mich als Kunde wahnsinnig ernst genommen gefühlt. Da hat der im Monitoring gesehen, da ist was komisch. So, er kann sich jetzt denken, wird schon nichts sein. Aber der hat zum Telefon gegriffen und hat einfach gefragt, ich frage jetzt einfach mal nach, vielleicht ist die Antwort kurz. Aber dieses Proaktive, für mich mitdenkend, und das ist auch unsere Aufgabe als Lieferant, zu sagen, ich weiß ein bisschen mehr über den Orgelbau als unsere Kunden und ich kann vielleicht ein Mühe weiter denken als die, dann sagen die, schauen, an das habe ich nicht gedacht. Und das ist in dem Fall ja auch passiert. Ich habe nicht gedacht, dass ich, ja, stimmt, ich hätte informieren sollen können, müssen. Aber die haben gesagt, Achtung, da ist was potenziell faul, ich rufe dort an. Also, und das habe ich, ich habe wirklich gedacht, unglaublich.
Ja.
Ich habe Kunden wahrgenommen gefühlt, da habe ich mich als Firma wahrgenommen gefühlt, ernst genommen und so, das sind wir einen Schritt voraus. Und das wollen wir ja. Das wollen wir von unseren Lieferanten, dass wir sagen, die sind uns einen Schritt voraus. Wenn ich sage, ich weiß mehr als der, dann ist schwierig.
Perfekt.
Bindet Kompetenz mit, das ist uns wichtig, dass es dem Netzwerk gut geht.
Auf alle Fälle. Du, Anna, ganz zum Abschluss. Unser Büro ist ja in Baden bei Wien in der Nähe, also von Wien. Wo gäbe es denn für uns eine Möglichkeit, in der Umgebung Wien eine Orgel von euch tatsächlich auch anzusehen oder hören zu können? Hast du da vielleicht was im Kopf?
Ja, wir haben in Österreich weniger Neubauten gemacht, mehr Restaurierungen.
Sehr schön.
In der Franziskanerkirche in Wien gibt es die sogenannte Wöckerl-Orgel, die ist aus dem 18. Jahrhundert, war es 17. oder 18.
Ja.
Also die nachschaut. Also richtig, richtig alt. Und die haben wir restauriert. Und die ist zwar hinten in der Klausur, aber man kommt da schon trotzdem hin. Und das ist eine Handwerkskunst, die einen einfach nur fesselt. Genau. Also in Österreich würde ich tatsächlich eher eine Restaurierung empfehlen und in der Nähe von Wien wärst du.
Wenn man das nächste Mal Wien sieht,
genau, dann die Franziskanerkirche. Und an alle, die jetzt zuhören.
Achtung! Es ist nicht die, die man gleich im Raum sieht, sondern es ist die hinten in der Klausur.
Okay,
genial, sehr gut. Ja. Und natürlich werden wir in den Shownotes zu dem Sound verlinken, also zum Video auf YouTube. Und da sieht man ja auch wunderbar eure Orgel und hat also zu diesem Sound dann auch eine Verbindung optisch zu eurem Instrument. Also für alle, die es interessiert, und das werden sicher sehr viele sein, in den Shownotes findet ihr gerne da noch den Link zum YouTube-Video.
Anna, vielen, vielen Dank. Ich habe diese Kindheitsorgel, bin die gebürtige Salzburgerin, hierher nach Baden mitgenommen. Vielleicht setze ich mir jetzt gleich hin und probiere mal aus, ob irgendwas noch funktioniert. Also die Orgel funktioniert, aber ob meine Finger noch am Füße so funktioniert. Aber sehr schöner Outcome von diesem Interview. Also die Lust ist sehr gestiegen, mich wieder hinzusetzen und mich dort mehr auszuprobieren. Anna, danke, dass du uns in diese wunderbare Welt mitgenommen hast, dass du uns gezeigt hast, dass Orgelbau eine sehr emotionale Komponente hat, dass Custom Experience bei Orgelbau unglaublich wichtig ist, dass Prozessoptimierung wichtig ist. Und danke, dass du uns in diese Welt entführt hast.
Viel Spaß weiterhin.
Ja, und viel Erfolg weiterhin, Anna.
Dankeschön.
Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folg uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in 2 Wochen in einer weiteren Folge.